Der 9. November 1989. Eigentlich jedes Schulkind hat dieses Datum schon mal gehört. Im ersten Gespräch mit Michael Wolski haben wir eingeordnet, wie dieser Tag sozusagen vorbereitet, welche Zeichen es schon gab zum Zerfall der Sowjetunion, der Verbindung zur USA, dass man diesen Tag vorbereitet hat. Und jetzt in dieser Sendung soll es darum gehen, das Drehbuch des Mauerfalls 1989, welche Zufälle da so ineinander gespielt haben. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und wie gesagt, was ich beim ersten Gespräch gesagt habe, diese Sendung ist nur für Menschen geeignet, die bereit sind, ein Stück ihres Weltbildes loszulassen. Also, jetzt geht's los. Ja, Michael, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. In welche, sag mal, globalpolitischen und vor allen Dingen sowjetpolitischen Zusammenhänge dieser Tag, der 9.11.89, eingebettet ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir, was du akribisch zusammengebracht hast in deinem Buch, ich halte es hier nochmal in die Kamera, ne, 1989, Mauerfall Berlin, Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion. Das klingt noch ziemlich harmlos, sage ich mal, so als wenn das noch vom Himmel gefallen ist. Nein, dieser Tag ist nicht vom Himmel gefallen. Er ist fast generalstabsmäßig geplant worden. Und eins, was du ja ganz deutlich gemacht hast, es gab in der damaligen DDR Einheiten, sage ich mal, des KGB oder GRU, also diesem militärischen Geheimdienstes, die nicht offiziell akkreditiert waren. Das heißt, von denen wussten viele der selbst der Nomenklatura nichts. Ja, es sei denn, sie gehörten selber dazu. Und die scheinen diesen Tag generalstabsmäßig vorbereitet zu haben. Beginnen wir doch mal einfach mittendrin. Die ZK, also das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, hat am 9.11. getagt und normalerweise war angesetzt Ende 18 Uhr.
Genau.
Und schon da wurde eingegriffen aus, ich komme jetzt gerade, du wirst die Gründe, ja, dass diese Sitzung eben bis nach 20 Uhr dauern sollte, was eigentlich nicht üblich war.
Genau.
Aber offensichtlich in das Drehbuch, also notwendig war, dass ja kein weil die da sozusagen in Klausur waren. Magst du darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Also die ZK-Sitzung war angesagt über 3 Tage, vom 8., also dem Mittwoch, Donnerstag, den 9. und sollte am Freitagmittag zu Ende gehen. Und der Schabowski als Sekretär für Informationswesen war er ja gerade erst gewählt worden am 17. Oktober, als Erich abgelöst wurde und Egon Krenz Generalsekretär wurde. Der hat festgelegt, wie diese Pressekonferenz stattfindet. Und anlässlich dieser ZK-Sitzung, um die Bevölkerung und die Weltpresse zu informieren, welche Highlights es dort gibt. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt im Nachhinein, nicht damals, aber als ich das alles aufbereitet habe, war, warum wird am ersten und am zweiten Tag eine Pressekonferenz durchgeführt, aber nicht am dritten Tag? Und warum macht man überhaupt keine Pressekonferenz nur zum Abschluss
der ZK-Sitzung,
dieser ZK-Sitzung, wo man ja dann sozusagen Ergebnisse auch präsentieren kann? Das können wir nicht mehr fragen, der Herr Schabowski ist schon verstorben. Aber schon das stellt einige Fragezeichen. Am ersten Tag, das gibt es überhaupt keine oder kaum Informationen über diese Pressekonferenz, die ja schon damals stattfand. Das wird vermutlich eine Übungsrunde gewesen sein, um dann zu wissen, wie das abläuft und auch um die Fragesteller, den oder die, das wissen wir, also einen gab es, der hat das nachher dann geleugnet, weil er vermutlich nicht sein Bundesverdienstkreuz aberkannt bekommen wollte.
Also er hat geleugnet, dass er sozusagen ein Stichwortgeber war.
Ein Stichwortgeber war, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, nämlich als kurz bevor 19 Uhr diese Pressekonferenz zu Ende ging. Da stellte er nämlich die Frage zu dieser Reiseregelung, die Schabowski vorher auch, aber sehr, sehr blabla, so also parteimäßig im Parteisprech beantwortet hatte. Und da kam dann Unruhe rein. Und wen es interessiert, der kann das ja im Internet abrufen. Chronik des Mauerfalls, 9. November. Und da gibt es also die Pressekonferenz auf eine halbe Stunde zusammengeschnitten, besonders dieses, auch die Fragestellung. Und wie Schabowski dann sagt, so, jetzt ist Schluss, und auf seinem Zettel, der auch im Buch abgebildet ist, steht Ende 19 Uhr bei Schabowski. Mhm. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist dort eigentlich gelaufen dann in dieser Zentralkomiteessitzung? Sie sollte ja um 18 Uhr zu Ende sein. Wenn aber, wie ich vermute, Schabowskis Auftrag war, in dieser Pressekonferenz die Leute zur Grenze zu schicken, dann konnte er das ja nur an diesem Donnerstag machen und nicht am Freitagvormittag. Da hätte er sagen müssen, die müssen alle zu den örtlichen Meldestellen gehen und sich dort einen Schein holen. Er hat aber gesagt, auf die Frage des Journalisten, ab wann gilt das? Na, und dann sucht er in seinen Materialien, also ab sofort. Mhm. Aber die Gültigkeit ab sofort heißt ja noch nicht, dass die Leute reisen können, sondern dass die Regelung ab sofort gilt. Gilt auch nicht, weil eigentlich sollte das erst am nächsten Morgen bekannt gegeben werden. Das heißt, da hat er schon diesen Sperrzeit vermasselt gehabt. Bewusst oder unbewusst, das wissen wir nicht. Aber parallel zu dieser Veranstaltung, wo Schabowski also die Leute zur Grenze schickt mit den Worten ab sofort, das wird in der Pressekonferenz ausgestrahlt, also in den Medien, und um 19.30 Uhr in der aktuellen Kamera gebracht. Wenn man die Literatur liest, weiß man, dass der ADN-Pressechef und der Pressechef vom Ministerrat die Regelungen, die dem ZK vorlagen oder die dort beschlossen wurden als politische Regelung, kannten und wussten, dass Schabowski nicht entsprechend geantwortet, nicht das entsprechend wiedergegeben hat. Sie haben es aber freigegeben. Und demzufolge hat die aktuelle Kamera das gebracht.
Und dazu
muss man natürlich wissen, der Grenzübergang Bornholmer Straße liegt im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, der damals schon ein Stadtbezirk von, sagen wir mal, unbotmäßigen Denkern war. Ganz dicht besiedelt. Die Straßenbahn fuhr sozusagen bis kurz vor den Grenzübergang, also gut zu erreichen. Die Brücke war ja schon Grenze und dahinter fuhr die West-S-Bahn. Also die S-Bahn im Osten fuhr dort durch, die hielt da nicht. Und da muss man sich dann schon fragen, wenn parallel dazu im Zentralkomitee Anträge gestellt werden, doch die Sitzung zu verlängern, weil wir, Genossen, über die schwere wirtschaftliche Situation der DDR sprechen müssen. Und da gab es dann Zustimmung. Und dann hat man statt um 18 Uhr Schluss gemacht, um 20.30 Uhr, 20.40 Uhr Schluss gemacht. Nun muss man vielleicht noch mal erläutern, wer ist denn Mitglied des Zentralkomitees der SED gewesen oder Kandidat? Das waren sozusagen die höchsten Entscheidungsträger in der DDR plus viele, die darauf vorbereitet wurden. Die konnten auch Arbeiter- oder Kolchosvorsitzender sein, die als ZK-Kandidat. Die waren dann für sozusagen höhere Weihen ausgesucht. Ja? Und dieser Minister für Staatssicherheit, seine Stellvertreter und so weiter, die waren natürlich alle Mitglieder des Zentralkomitees. Verlängere ich also eine geschlossene Sitzung im Haus des ZK zu diesem Zeitpunkt, wo schon alle Angestellten nicht mehr im Haus sind, sondern nur noch der Wachschutz da ist, und Handys gab es auch noch nicht zu dieser Zeit, ja, dran denken, dann isoliere ich wie auf einer Isolierstation alle Entscheidungsträger. Oder nicht alle, aber die wichtigsten Entscheidungsträger, also die obersten Entscheidungsträger. Und wenn die dann nach Hause fahren oder ins ZK, haben so ein ZK-Hotel, so ein Gästehaus gehabt, oder nach Hause, oder manche, wie das die aus dem Ministerium für Nationale Verteidigung, das war ja in Strausberg, weil es konnte ja nicht in Berlin sein, war der ja demilitarisiert, dann brauchten die noch mal eine gute Stunde, um da rauszufahren. Das heißt also, die sind so kurz vor 9 da rausgefahren, waren so um 10 in Strausberg. Und der Modrow, damaliger Ministerpräsident, hat dann gesagt, ja, vorletzter Ministerpräsident der DDR in dieser Übergangsregierung, der hat dann gesagt, ja, also im Ministerium für Nationale Verteidigung war etwa gegen 23 Uhr in Umrissen klar, was an diesem Abend passiert ist. Und da konnte man nichts mehr machen. Es gab zwar wohl ein paar Leute, die noch Militär einsetzen wollten, aber das haben die Russen verhindert, weil ja in den Strukturen der NVA überall Berater waren und die haben nicht gesagt. Das heißt also...
Berater ist gut, ja.
Ja, Berater. Und,
brüderliche Berater.
Brüderliche, der große Bruder.
Genau.
Is watching you.
Ja.
So.
Und man muss ja auch, was ich wirklich nicht wusste, dass der Schießbefehl an der Grenze bereits im Mai im April 89 aufgehoben wurde.
Ja.
Worden war, was keiner wusste. Kaum jemand wusste. Es war jedenfalls im Westen nicht bekannt, ja, dass, soweit ich dein Buch in Erinnerung habe, dass der Warschauer Pakt.
Ja, es war ja die Westgrenze. Das war ja nicht im Ermessen der DDR, da was zu machen oder nicht zu machen. Der Vorfall war, dass dieser Chris Geffroy im Februar über die Mauer steigen wollte und dabei von Grenzern, DDR-Grenzern erschossen wurde in Berlin. Da gab es natürlich einen Riesenaufschrei. Auch in der DDR gab es da erhebliche Diskussionen, auch bis ins Politbüro. Warum? Es gab ja die Fraktion derer, die alles beibehalten wollten, so wie es ist, sowohl von Mauer als auch Schießbefehl und alles. Aber es gab ja auch diejenigen, die zum Beispiel einen internationalen Blick hatten. Ich hatte ja im ersten Gespräch erzählt, dass es 4 US-Konzerne gab, die im Sommer 85 in der DDR auf der Matte standen und Büros in Ostberlin haben wollten. Das ist ja aus heutiger Sicht ein Indiz, dass diese Leute was gewusst haben, was andere nicht wussten.
Ja.
Und dass sie DDR-Bürger haben wollten als Mitarbeiter und keine Westberliner, weil man brauchte Leute, die sozusagen im System verwurzelt war und wenn das System kippt, sozusagen mitgehen können in die Veränderung und nicht von außen schauen. So. Und dieser Punkt, den muss man sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, als dann im April 89 die Sowjetunion entschieden hat, dass der Schießbefehl aufgehoben wird. Der Warschauer Pakt, sprich Gorbatschow als oberster Chef dort, hat gesagt, Schießbefehl nicht. Das musste dann umgesetzt werden. Und da es ja in diesen Strukturen der Grenzübergänge 2 Ministerien gab, die da zuständig waren, das Ministerium für Nationale Verteidigung mit den Grenztruppen und das Ministerium für Staatssicherheit mit den Passkontrolleinheiten, die also die Pässe kontrollierten und die Eintrittsgebühr kassierten. Es gab ja diesen Zwangsumtausch. Und die mussten dann, und das ist auch im Buch abgebildet von dem Neiber, angewiesen werden, die Passkontrolleinheiten, kein Schusswaffengebrauch, außer zur persönlichen Verteidigung.
Ja.
Und als der Krenz im Sommer, im November. 1. November in Moskau war zum Amtsantritt und sich seinen Segen holte dort, hat er, findet man auch im Internet, ein Interview mit Krenz, hat der KGB-Chef zu ihm gesagt: Genosse Krenz, uns ist bekannt geworden, dass für die Veranstaltung am 4. November auf dem Alexanderplatz einige Leute die Abspaltung versuchen und mit Tausenden von Menschen zum Brandenburger Tor gehen, um das Brandenburger Tor zu stürmen. Sichern Sie bitte die sowjetische Botschaft, die liegt ja unmittelbar davor. Und Gorbatschow hat ihm den Auftrag gegeben, den Schusswaffengebrauch der Polizei bei Zusammenrottungen und Aufruhr zu untersagen. Damit war praktisch für den 9. November, den sie ja alle nicht wussten, aber der Oberdrehbuchschreiber den ja irgendwie fixiert hatte, und ich sage auch noch, warum es der 9. war, wobei ich da nicht auf die Freimaurer eingehen will, sondern aus sowjetischer Sicht, dass nur dieser Tag sein konnte. Und damit war praktisch kein Schusswaffeneinsatz möglich. Also derjenige, der dort geschossen hätte an der Grenze oder vor der Grenze, also Polizei vorm Grenzübergang, die hätten sich sozusagen strafbar gemacht. Und das wollte keiner. So, dann kommt die Frage, warum ist denn das am 9. November passiert? Da müssen wir in die Geschichte der Sowjetunion gehen. Der große sozialistische Oktoberrevolution fand ja im Oktober statt, aber durch den veränderten Kalender nachdem die Sowjetunion gegründet war, wurde das also auf den europäischen christlichen Kalender umgestellt, weg vom orthodoxen, feierte man das dann am 7. November. Das war ein Dienstag. Am 6. November war in der sowjetischen Botschaft der Empfang. Und in der Sowjetunion ist 7. und 8. November sind Feiertage, ein Doppelfeiertag gewesen. Naja, das hängt vielleicht auch mit dem Wodka zusammen. Und damit waren diese zwei Tage nicht für irgendwelche Aktionen geplant. Nicht? Der nächste Tag wäre der 9. gewesen. Und beim 9. November kommt noch dazu, dass der traditionell in der Sowjetbürokratie, in den Ministerien in Moskau, ein interner Arbeitstag ist. Das heißt, man nimmt keine Telefonate an. Und die Ostberliner Genossen, die sich nun mit spitzem Stift da diese Reiseregelung ausgedacht hatten, hatten natürlich auch in Moskau angerufen, um herauszufinden, ob man da noch einen klugen Gedanken hatte dazu. Und da hat keiner abgenommen, ja. Und zu diesen Feiertagen, das muss man noch dazu sagen, werden die sowjetischen Soldaten traditionell kaserniert. In der Sowjetunion auch. Warum? Weil man damit betrunkene Soldaten am Straßenrand und mögliche Vergewaltigungen und so weiter verhindert. Das heißt, in der DDR sind vom 6. November bis 13. November alle Soldaten kaserniert gewesen.
Um auch keine Deserteure
zu haben. Ja. Was ja nicht breit gestreut war, ist, dass es ja jedes Jahr zwischen 300 und 450 Sowjetsoldaten gab, die ihre Truppe verließen und sich entweder in die Sowjetunion durchschlagen wollten oder in den Westen. Der letzte sowjetische Deserteur, der einen Grenzposten erschossen hat, war am 3. August 1989 unterwegs und hat einen DDR-Grenzer erschossen.
Okay. Ja,
ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.
Ja,
so, aber das hat der Distel auch in seinem Buch aufgeführt. Mhm. Ne? So, jetzt waren die aber alle in der Kaserne, aber eben nur bis zum 13. Um aber nun, weil man ja ahnte, dass das also ein ziemliches Durcheinander gab, ja, das durchzuführen, war der 9. November der erste Tag. So, und da hat der Herr Schabowski seine Pressekonferenz gelegt. Und da wurde die Sitzung des Zentralkomitees verlängert. Und da hat der Herr Schabowski gesagt, dass das so ab sofort gilt und man zur Grenze gehen kann. Und was überhaupt nicht thematisiert wurde bisher in den Medien, hier ist, dass der da was erzählt hat, was gar nicht seine Aufgabe war. Also das Politbüro kann oder das Zentralkomitee kann eine Reiseregelung vorschlagen. Das ist ein politisches Dokument, was in den Ministerrat gegeben werden muss und wo der Ministerrat daraus eine Gesetzesvorschlage macht.
Die und dann wieder vom
von der Volkskammer abgestimmt. Um eine Gesetzesvorlage abzustimmen, weil ja da mehrere Ministerien, das Finanzministerium, wo kriegen die Kohle her, und das Innenministerium, wie die Regelungen sind, und welches Dokument muss der Bürger vorweisen, damit er diese Genehmigung bekommt zum Reisen privat, und wer darf und wer nicht und so weiter, das muss ja alles geregelt werden. Da gibt es dann normalerweise bei einem Gesetz neben
Durchführungsbestimmungen
und so weiter. So. Aber am 9. November war da noch gar nichts. Die haben zwar diesen Entwurf, da habe ich auch eine Seite drin im Buch, in den Ministerrat gegeben. Aber das Justizministerium hat 6:10 am Abend, also als sozusagen das hochkochte, Bedenken eingelegt. Weil das muss ja dann auch alles wieder zu anderen Gesetzen passen. Ja? Sonst kommen ja gleich wieder Anwälte und sagen, auch in der DDR, ja, na, guck mal hier und guck mal da, und das geht gar nicht. Ja?
Ja.
So. Und das, denke ich, wäre nicht Aufgabe von Schabowski gewesen, sondern Aufgabe des Regierungssprechers. Aber Schabowski musste das machen, weil der eine viel größere Autorität hat als Politbüromitglied. Und der hat dann die Leute zur Grenze geschickt. Und was dann passiert ist, ist ja, dass die Grenzer überrascht waren, auch wenn man jetzt im Internet liest, die offizielle Darstellung, wie viel denn die Mauer. Die Grenzer haben nur gesehen, da kommen die Leute, dann hat der Chef dieser ganze Übergangsstelle angerufen, seine Lagestelle, der entweder beim Ministerium oder bei der Stasi, und in der Lagestelle konnte man nichts antworten. Dann hat er gesagt, ja, jetzt stehen hier 100 und es sind schon 200, hat der Kollege gesagt. Und dann füllte sich das und es waren dann vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Leute, die vor dem Grenzübergang standen und ich will hier raus, ja, gebrüllt haben. Und dann kam die erste Aktion, dass man, weil ja in der Reiseregelung, die war ja notwendig geworden, weil ja so viele Leute über Ungarn und die Tschechei abgerauen sind, in die Botschaften. Und die Tschechei hat Anfang November gesagt, also regelt das bei euch. Deshalb war ja der Druck auf die Reiseregelung. Wenn nicht, dann machen wir die Grenze zur DDR zu. Weil die Tschechen wollten nicht die Bilder mit der überfüllten Botschaft und den Zügen, die dann über Hof oder so da rausgefahren oder kurz vor Hof da einen tschechischen Übergang hatten. Da. So. Und deshalb musste da was passieren. Ja. Und dieses Passieren war eben, dass diese Reiseregelung diskutiert wurde und vom Politbüro da oder also eingebracht wurde oder wie man sagen kann. So.
Und da gab es ja dann unterschiedliche Regelungen oder eine Regelung, und deswegen hast du deinen Personalausweis hier mitgebracht. Eine Regelung war, dass man bestimmten Leuten einen Transitstempel auf das
Passfoto.
Auf das Passfoto, ich halte es mal in die Kamera, auf das Passfoto drauf gestempelt, und das sollte eigentlich bedeuten?
Das sollte bedeuten, dass nur die rausgelassen werden, die sowieso raus wollen. Weil in der Reiseregelung war, wer also die DDR verlassen will, für immer, kann gehen. Und die anderen stellen ihren Antrag bei der Meldestelle und sagen, ich will zu Tante Lisa fahren und bin in 14 Tagen wieder da. So. Und jetzt kommt natürlich wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Wasserschwall auf diese armen Grenzsoldaten dazu, also die Passkontrollleute. Jetzt sagt diese Lagestelle, also alle die für immer raus wollen und die jetzt hier bei euch da Zoff machen an der Grenze, den stempelt er das aufs Gesicht, also auf dieses Foto. Und die anderen, die jetzt nur so rüber wollen, den stempelt er das hinten in dem Personalausweis, da gibt es ja auch diese, ja, guck mal, hinten, so Ausreisestempel, die man dann noch in den ersten Tagen bekommen hatte.
Also wie beim Wie beim Pass.
Wie, ne, beim Pass, bloß also der Normalbürger hatte nicht keinen Pass, der hatte nur diese Stempelei da hinten.
Ja.
Und jetzt hat der normale Grenzer dort gar nichts mehr verstanden. Da standen zig Leute, Hunderte, haben alle gebrüllt, ich will hier raus.
Ja.
Und die Chefs haben alle geschwiegen. Und jetzt hat der vor lauter Frust, ich bin damals mit meiner damaligen Frau und noch zwei Freunden nach West-Berlin gefahren,
ja,
und hat da überall auf das Passfoto gestempelt. Habe ich gefragt, was ist denn das? Ich kenne nicht, hat keine Antwort bekommen, sind wir rübergefahren. Und als wir um 3 wieder zurückkamen, war der Schlagbaum oben und sind alle durchgefahren. Das heißt,
gab's gar keine Kontrolle mehr.
Keine Kontrolle.
Rückrollen.
Und ich beschreibe das im Buch auch so. Es wäre auch absolut kontraproduktiv gewesen. Denn die Grenzer haben ja nun bei jedem zweiten, also in der Nacht sollen zwischen 60 und 100.000 aus Ost-Berlin nach dem Westen gegangen sein. Kann aber ja keiner genau prüfen, weil die ja dann nicht mehr gestempelt haben.
Ja.
Also ab 2 haben die dann hochgemacht, also auch aus dem Osten in den Westen und in, da war nichts. Ja. So. Aber das Problem ist, dass natürlich diese Leute jetzt so einen Stempel hatten auf dem Passfoto und nicht mehr reingekommen wären, wenn sie das durchgezogen hätten. Dann wären die draußen geblieben, die Kinder wären hier gewesen. Und dann komme ich auf so ein Buch, auf ein Buch von 2005, wo jemand beschreibt, wie die Amerikaner, offensichtlich der CIA, den persönlichen Referenten von Hermann Axen, der zu dieser Zeit in den USA war, schon ein paar Tipps gegeben hatten. Bei so einer großen Shuffle, großem Bankett, wurde er gebeten, doch mal zur Seite, da hinten warten zwei Herren auf ihn. Und der sagte ihm dann, ja, wir wissen, dass Sie ein Gorbatschow-Mann sind. Sie wissen ja vielleicht, dass wir letztes Jahr durch Staatssekretär Sonnenfeld Ihrem Professor Reinhold haben sagen lassen, dass die DDR in 2 bis 4 Jahren zu Ende ist. Und wir möchten nicht, dass es da großen Ärger mit den Russen gibt. Und wir wissen, dass Sie immer Vorträge bei den Grenztruppen in Petz halten. Das ist die Zentrale da für die Mauereinheiten da gewesen bei Berlin. Und sollte es dann dazu kommen, dann versuchen Sie doch dort Ruhe zu bewahren, denen zu sagen, Ruhe zu bewahren, wir werden uns mit den Russen schon einigen. Und das wäre dann der Tag gewesen, wo also hier völliges Durcheinander gewesen wäre. Und dazu ist es ja nicht gekommen.
Ja.
Aber das wurde 1988 schon kommuniziert. Inwieweit der das dann natürlich weitergetragen hat, weiß ich nicht. Aber der Mann ist dann 89 rausgeschmissen worden, weil er eben geheime Kontakte zu den Russen hatte. Ja?
Der Axen.
Der Sekretär von Axen.
Also, der Sekretär von Axen.
Ja, der Sekretär von Axen.
Und was wir im ersten Gespräch ja schon mal angedeutet hatten, dass es einen amerikanischen Korrespondenten gab, einer großen Film, also Fernsehgesellschaft.
Ja, das war so ein Anchorman. Ja,
ja, Anchorman, der am 6.
Ja, ja.
Am 6. November begann, also nach Berlin kam und dort am Brandenburger Tor seine Tribüne für seine Kameras aufgebaut hat, plus
Übertragungswagen, plus Kran, damit er tief reingucken konnte in den Osten, also wenn die Leute da strömen. Und der hat doch, wie ich schon gesagt habe, dieses Interview bei Schabowski bekommen. Also im Anschluss, unmittelbar im Anschluss um 19 Uhr nach, am 9. November, als der die Pressekonferenz hatte. Und da hat er ihn eine Viertelstunde interviewt. Und dann ist er wieder rübergefahren und hat sich wieder dahingesetzt und gewartet, was dann kommt.
Ja. Das heißt also, das ist ein Drehbuch, also ganz eindeutig ein Drehbuchakt gewesen, durch Kräfte, die nicht unbedingt die SED war offensichtlich auch in den höchsten Gremien durchdrängt von Leuten, die für die Sowjetunion gearbeitet haben.
Ja, das ist meine These.
Ja.
Ich versuche es ja im Buch mal nachzurechnen, wenn man sagt, also es hat 1.100 KGB-Leute in der DDR gegeben, Hauptamtliche, die jetzt von den Sowjets kamen, dann wie viele Führungsoffiziere sie darunter hätten haben können. Und dann gibt es ja so Zahlen, wie viel Führungsoffizier die Stasi hatte, wie viel IMs die hatte. Und das kann man so in etwa sagen, dass er irgendwas zwischen 12 und 15 Leute durch einen Führungsoffizier geführt wurden. Aber dahinter gibt es natürlich noch einen riesen Bedarf an anderen Spezialisten, die das dann also analysieren, die Gespräche, und merken, will der den jetzt verarschen oder sonst wie. Ja? Mhm. Also da wären die Russen vielleicht 2.500 Leute hier in der DDR in der damaligen DDR gehabt haben, die in Führungsfunktionen für sie gearbeitet haben.
Ich komme mal mit was ganz Überraschendem. Ohne, dass wir vielleicht in die Tiefe gehen, aber ich lebe ja hier in Leipzig. Hm. Und Leipzig ist eine Freimaurer-Hochburg, kann man sagen. Schon immer gewesen. Also wer die Gebäude hier anguckt aus der Gründerzeit, sieht das. Und in dem Zusammenhang, ich habe viele, viele meiner Bekannten hier gefragt, welches Emblem hatte eure Flagge neben dem Hammer? Na, Hammer und Sichel. 80%, Hammer und Sichel. Und Ehrenkranz. Nee, sag ich, das war Hammer und Zirkel. Und wir können ja mal einblenden, ich habe in der Nachbarstraße, in der Lützner Straße, gegenüber von der Götzstraße in Leipzig, ein Haus 1903 gebaut. Mhm. Und da ist genau der Hammer und Zirkel und, okay, noch der Winkel dazu.
Ja.
Also Winkel und Zirkel sind ja die zentralen Freimaurer-Symbole schlechthin. Also zumindest, ich will das nicht hier vertiefen, aber könnte man geneigt sein, wie der Pjatkin, also vom russischen Think Tank da, denke ich auch, immer wieder betont, dass Freimaurerei ist ja international, ja, und das ist sozusagen sowas wie Urlogen oder, also jedenfalls Logen gibt, die jenseits des Normalen agieren, und dass da durchaus, also für mich tatsächlich sich das als ein Experiment darstellt, ein Experiment über Jahrzehnte an einem ganzen, also nicht nur ein Volk, sondern natürlich auch Sowjetunion, was dann als beendet erklärt wird, ausgewertet. Und jetzt, sollte mal die Essenz dieser Auswertung wir jetzt erleben. Also etliches wurde ja von der DDR auf die Bundesrepublik übertragen, also beispielsweise das Hoch auf die Krippe. Ja, also dass man sehr früh die Kinder den Eltern sozusagen entfremdet. All das will ich jetzt einfach nur als so eine kleine, wie nennt man das? Egal. Einschub. Also dass die Verbindungen, internationalen oder supranationalen Verbindungen da Beschlüsse gefasst haben könnten, ja, wo das gemeine Fußvolk und selbst Regierungsmitglieder keinen blassen Schimmer hatten. Also dass die Nomenklatura der DDR kaum da eingebunden wurde.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil Honecker hat sich ja strikt geweigert, die Mauer, den antifaschistischen Schutzwall niederzureißen, die er im Auftrag von Chruschtschow hat bauen lassen.
Ja, ja.
Oder nicht er, aber
ja, er war damals der Sicherheitsmensch bei Ulbricht. Der war schon für den Mauerbau mit zuständig.
Okay, ja. Doch.
Also jetzt auf der DDR-Seite.
Ja, ja.
Ja, dazu aber kann ich jetzt nicht sagen.
Das sind jetzt natürlich, was heißt Spekulation, aber also und die beste Tarnung ist ja, wenn man etwas verbietet.
Ja, ja.
Ja, ja, also ich weiß, dass es katholische Kardinäle gibt, die Freimaurer sind. Aha. Aber offiziell natürlich gegen die Freimaurerei zu Felde ziehen.
Ja gut, also, damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt weiter. Ich habe jetzt also nur aus dem, was ich erlebt habe, oder das, was ich erlebt habe, vertieft und versucht zu erklären und bin da hingekommen, was ich jetzt hier im Buch beschreibe,
ja,
dass es also wenn man das zusammenstellt, ein ganz anderes Bild gibt.
Ja.
Und sicherlich könnte man das noch unterfüttern, indem man jetzt auch US-Quellen noch weiter auswertet.
Aber und die Archive, das,
und die Archive
der Russen. Was wir natürlich jetzt in dem Ganzen völlig außen vor gelassen haben, ist, oder nur einmal kurz, die friedliche Revolution. Also dass es nicht, dir nicht darum geht, die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind und immer mehr auf die Straße gegangen sind, ihnen sozusagen den Mut abzusprechen, weil es gehörte ja, Mut natürlich dazu, da auf die Straße zu gehen. Der Schießbefehl ist für die Polizei tatsächlich erst nach Grenzbesuch in Moskau aufgehoben worden. Also sie haben sich in Gefahr begeben. Aber wenn ich das jetzt so zusammenschaue und, sag ich mal, auf das letzte Jahr schaue, so betreute Opposition, sag ich mal, könnte auch sein, dass auch da Legende gestrickt wurde. Also dass schon auch bestimmte Kräfte das befördert haben, ja, um so eine Legende zu erschaffen. Ne, wenn man jetzt mit dem, ne, du bist ja mit der Straßenbahn gekommen, Leuchtnerplatz, ne, Platz der friedlichen Revolution. So. Und jetzt wird das, bekommt es schon kein Geschmäckle, aber es wird ein Stück relativiert, ja, dass das Ganze in einem wesentlich größeren Zusammenhang zu sehen ist und dass nicht die Straße es war letztendlich, die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Das muss man einfach jetzt einsehen, dass es nicht die Straße war. Ohne den Mut der Menschen irgendwie diskreditieren zu wollen.
Ja, das war ja der 10. Oktober 89 hier in Leipzig, wo sich das zugespitzt hatte, so wo die Fallschirmjäger aus Lenin hierher verlegt wurden, die erste Mottschützendivision in Wäldern lag und Erich Honecker eigentlich dafür war, hier Panzer einzusetzen. Also, ja, also chinesische
53,
ja. Oder chinesisches Modell, was gerade das aktuelle war, nicht? Und das ist, und da hat es ja auch noch den Schießbefehl der Polizei und natürlich der Armee gegeben. Der Schießbefehl galt ja nur
für die Grenze,
der ja da ausgesetzt wurde, also für die Westgrenze.
Ja.
So. Und da haben ihn die anderen Genossen davon abgebracht. 3 Tage später ist der Gewerkschaftschef Harry Tisch nach Moskau geflogen und hat Gorbatschow sozusagen informiert, dass man ihn aufs Altenteil schicken will. Und der hat seinen Segen gegeben. Und dann ist der grenzintronisiert worden. Ne? Und der ist ja dann am 1. November bei Gorbatschow zum Amtsantritt gewesen. Ja,
ja.
So. Und das hätte also auch alles ganz anders ausgehen können, weil hier ja 2 Kräfte aber nicht koordiniert waren. Nicht? Die Russen hatten ihren Plan oder die Sowjets und die DDR, die sicherlich geahnt hat, hier die Führungsspitze, ja, dass hier was im Busch ist, wollte denen vielleicht zuvorkommen. Ja? Und von der Seite ist das schon eine ganz gefährliche Situation gewesen.
Ja.
Ich selbst war auch am 4. November auf dem Alexanderplatz, als da verschiedene Größen, einschließlich Markus Wolf, aber auch andere, Christa Weiß und so weiter.
Markus Wolf?
Markus Wolf hat auch gesprochen. Aber den haben sie nicht gehört, hören wollen, weil vermutlich war der Kandidat der Russen für die Zeit danach, aber der war schon verbraucht, ne? So. Aber er hat auch gesprochen am 4. November.
Aber die Leute wussten doch, wer Markus Wolf war.
Na sicher, aber er hat sich ja für die Revolution, für Veränderungen, ja, ausgesprochen.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Und das war also schon eine komplizierte Sache. Naja, jedenfalls ist dann dieser Ablauf ja von mir jetzt nur anders dargestellt worden. Ich habe ja nichts Neues hinzugeschrieben. Ich habe nur das genommen, was jetzt im Internet und in Büchern verfügbar ist, über Abläufe, über Zitate, was der Grenz, was der Modrow gesagt haben oder was so ein Grenzkommandant gesagt hat. Und dann habe ich das anders zusammengestellt und dadurch ergibt sich das andere Bild.
Ja.
Ne? Ja. Natürlich kann man sagen, das ist alles keine Beweise, keine Dokumente. Das könnte ja auch alles ganz anders gewesen sein. Natürlich kann ich sagen, das können auch alles Zufälle gewesen sein.
Ja? Es fällt zu.
Es fällt zu.
Ja. Wenn man einen Plan verfolgt. Ja. Und also diese Hinweise, ne, wo du hast ja das haben wir im ersten Gespräch ja gesagt, in diesem internationalen Handelszentrum gearbeitet. Und schon 85 gab es diese 86. Anfragen. Ne? Ja. 86, diese Anfragen von amerikanischen Konzernen. Nee,
die kamen 85, ja. Und 86, als der Parteitag in der Sowjetunion war, hat sich das ja verstärkt.
Ja.
Und da war ein Ergebnis, dass das IHZ ein zweites Haus gebaut hat.
Genau, so ein Plattenbau.
Plattenbau, um die eigenen Abteilungen auszulagern und dort nur für D-Mark zahlende Mieter Platz zu schaffen. Und wie das so schön im chinesischen Sprichwort heißt, ist das Haus fertig, kommt der Tod. 89 war das Haus fertig und danach ist Schalk abgewickelt worden und Transinter abgewickelt worden. Das Haus gibt's noch, aber das gehört jetzt hier der Stadt Berlin.
Beide Häuser noch.
Also, ja.
Das haben von den Japanern gebaute Hochhaus.
Ja.
Und den Plattenbau gibt's auch noch.
Ja, und davor haben sie danach 1990 gebaut. Das ist ein Riesenkomplex geworden. Das gehört alles der IHZ GmbH, heißt immer noch so.
Ah, okay.
Ja, so, hat nur einen anderen Eigentümer. Also, natürlich sind jetzt andere Firmen da drin. Ja, ist in so einem Handelszentrum, das geht ja wie in so einem Taubenschlag. Nicht? Die sitzen da 3-4 Jahre da drin, dann reicht der Platz nicht mehr, dann suchen sie sich was anderes, kaufen sich ein Haus oder sonst was. Ja, es ist also ein ziemlicher Austausch. Ja.
So. Wenn du jetzt zurückschaust, könntest du dir da vorstellen, dass dieser Umbau, diese Perestroika, noch gar nicht fertig ist? Oder jetzt eine neue Dynamik bekommen hat?
Ja, also das ist so ein Punkt, den...
Also nicht nur eben auf Russland.
Nee. Wenn wir das heute sehen, sehen wir, dass Amerika sich zurückzieht. Jetzt ist gerade Afghanistan dran, Irak kommt. Sie werden sicher auch aus Syrien gehen. Libyen haben sie schon aufgegeben. Und wenn ich jetzt sehe, dass Putin da immer autarker wird, Russland immer mehr Macht bekommt und die Chinesen, die Amis ja in der Tasche haben, weil sie der größte Gläubiger sind.
Gläubiger.
So, dann beschleicht mich schon manchmal das Gefühl, dass dieser ganze Prozess, den wir 1989, 90, 91 erlebt haben, noch nicht zu Ende ist. Mhm. Sondern, dass sich das jetzt irgendwie wie so ein Pendel zurückschlägt. Die EU versucht, Weltmacht zu werden, aber ich denke mal, sollten sich die Amerikaner zurückziehen, was ja Trump angekündigt hat und was im Augenblick auch nicht auszuschließen ist. Denn vieles macht ja der Biden ähnlich wie Trump. Trump wollte aus Afghanistan weg, langsam, der macht es jetzt schnell. Und in den anderen Ländern ebenso. Dann könnte es dazu kommen, dass also doch der Sozialismus siegt. Aber nicht siegt, wie man in Sachsen sagt, sondern siegt.
Ja. Und das, ich meine,
durchaus. Dann haben wir die China und das russische Modell hier, ja. Das
wird ja auch von der Europäischen Union hofiert und ich sag mal, im Zuge des Impfpasses und der Electronic Identity, ja, also dass wir eine elektronische Identität bekommen, ja, oder das Bargeld vielleicht demnächst komplett abgeschafft wird. Eine absolute Kontrolle, wie es in China ist. Also dein Buch hat mir nochmal vor allem zu sagen, oder wie dieser amerikanische Präsident, ich weiß jetzt nicht, ob es Eisenhower gewesen ist.
Roosevelt war das.
Wer gesagt hat, wenn in der Politik etwas geschieht, dann ist es nicht zufällig, sondern geplant. Davon können Sie ausgehen.
Ja.
Und Ich glaube, wir gucken jetzt noch auf wesentlich spannendere Zeiten der Perestroika, der Umgestaltung, ne? Stichwort Great Reset.
Ja.
Ja, also wo staatliche Institutionen mit Konzernen sozusagen zusammen quasi wie fusionieren in ihrer Agenda, dass da noch auf, also wir wirklich gespannt sein dürfen, was die da noch aus dem Hut zaubern und letztendlich, wo der Mensch bleibt. Aber ich sag mal, das war spannend genug, 89 nochmal aus einer anderen Perspektive, einer etwas weiter gefassten und ich sag mal, wie kleine Zuflüsse habe ich jetzt so im Kopf, nicht? Hin zu diesem Wasserfall oder Mauerfall. Und ich sag mal, vielen, vielen Dank, Michael Wolski, dass du die Zeit genommen hast, aus Berlin hier nach Leipzig zu kommen. Vielleicht gibt es demnächst etwas, was vom Ausmaß das Ganze nochmal übersteigt und dann werden wir uns mit Sicherheit hier wieder treffen. Vielen, vielen Dank, Michael Wolski. Und wirklich herzlich, herzlich zu empfehlen, dieses Buch mit vielen, vielen Quellenangaben und auch über deine Homepage 1989 Mauerfall.Berlin kann man dann den Links auch folgen.
Ja.
Ja, also die Quellen, die du da angibst. Ja. Vielen, vielen Dank.
Sehr
gerne. Ihr Lieben, also nochmal, es ging nicht darum, irgendjemanden zu diskreditieren, der damals dabei war, voller Enthusiasmus und sich tatsächlich in Gefahr begeben hat. Aber ich denke, jetzt ist deutlich geworden, das Ganze hatte ein Drehbuch und die Bürger der DDR waren da eher, sag ich mal, Komparsen oder aktive Komparsen, aber nicht wirklich Gestalter. Und dadurch ist das jetzt nicht weniger wert, aber ja, die Wirklichkeit sieht manchmal ganz anders aus. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.